Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zum HR1 Talk. Auf meinen heutigen Gast habe ich mich schon lange gefreut. Es hat eine Weile gedauert, einen Termin zu finden, was daran lag, dass sie einfach sehr, sehr beschäftigt ist. Die Kabarettistin Lisa Eckert ist heute bei uns. Hallo, Frau Eckert.
Hallo.
Frau Eckert, wie geht's Ihnen?
Sehr gut, eigentlich. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir so selten stelle, dass sie mich ganz überraschend trifft, aber heiter.
Wenn man so langsam prominent wird oder ist, Sie sind ja schon jetzt eine Weile im Geschäft, dann ist es eine ungewöhnliche Frage, habe ich mir sagen lassen, weil meistens wird man sofort mit irgendeiner inhaltlichen Frage überfallen und die Freundlichkeiten spart man sich.
Ja, ich stelle sie auch immer seltener, weil mir kommt vor, die Menschen immer öfter mit schlecht antworten, was eigentlich so eine Zumutung darstellt. Eigentlich ist die Frage ja, wie geht's dir, eher immer eine Ermahnung, gefälligst nicht so trist zu schauen.
Was braucht's eigentlich, damit es Ihnen gut geht?
Ruhe. Ich bin ein unfassbar gemütlicher, gemächlicher Mensch. Also Ruhe und Arbeit, das schließt sich nicht aus.
Und dann hatten Sie doch in letzter Zeit gerade einiges um die Ohren.
Ja, in der Tat.
Werden wir noch drüber reden. Wann haben Sie die besten Einfälle? Morgens oder abends? Ich meine, wir sind jetzt 10 Uhr morgens. Ist das früh für Sie oder spät?
Das ist doch sehr früh, um draußen zu sein. Also zu Hause stehe ich schon früh auf. Zu Hause kommen in der Früh die besten Einfälle. Und nachts werden sie am besten ausgeführt.
Wie viele dieser Einfälle schaffen es tatsächlich auf die Bühne?
Alle.
Das heißt, was Sie einmal gedacht haben, wird auch direkt auf die Bühne gebracht?
Es sei denn, der Gedanke erweist sich nicht als wertig, dann wird aber auch nicht in Angriff genommen.
Lisa Eckert ist heute im HR1 Talk. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Eckert.
Dankeschön.
HR1, genau meins.
Über meinen heutigen Gast kann man Überschriften in der Zeitung lesen, wie zum Beispiel Maulheldin in Versace, Augenschmaus und Zumutung, eine Frau geht über Leichen, sie ist von Kopf bis Fuß auf Böses eingestellt. Frau Eckert, lesen Sie, was Journalistinnen und Journalisten über Sie schreiben?
Nein, nicht mehr. Das habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bemerkt habe, dass da keinerlei Gatekeeper offenbar darüber wachen, wie sehr jemand unter die Gürtellinie gehen darf.
Nun treten Sie in bekannten Sendungen auf, bei Dieter Nuhr zum Beispiel oder in den Mitternachtsspitzen beim WDR, bei Sebastian Puffpaff in der Sendung Die Anstalt im ZDF und vielen Sendungen mehr. Es läuft gerade für Sie.
Durchaus, wobei die viele Aufmerksamkeit nicht unbedingt für viel Ansehen stehen muss und mir wäre Letzteres natürlich immer lieber.
Darüber reden wir auch noch im Verlauf dieser Sendung, woran das liegt. Was ist super am Erfolg?
Ja, hier auch die Ruhe, dass man zunehmend nur mit Menschen sprechen muss, mit denen man auch sprechen möchte.
Worauf könnten Sie eventuell verzichten?
Vom Erfolg her, meinen Sie?
Ja, jetzt, wo Sie so einen großen Erfolg haben, das bedeutet ja, machen wir uns nichts vor, das bedeutet Aufmerksamkeit, das bedeutet Geld. Und man kann erst darauf verzichten, wie Sie gerade gesagt haben, wenn man das alles hat.
Ich könnte sehr gerne auf die Reisen verzichten. Ich hätte gern mein kleines eigenes Theater in Leipzig, wo ich eventuell auftrete oder nicht, aber die Menschen kommen mal auf gut Glück jeden Abend vorbei.
Wie haben Sie gemerkt, dass Sie auf der Bühne bestehen können?
Das hat sich sehr früh herauskristallisiert, weil ich einfach das Publikum gebraucht habe, schon lange bevor ich nur die geringste Idee hatte, welche Kunstform ich ihnen anbieten könnte.
Heißt was? In welcher Form haben Sie das Publikum gebraucht? Haben Sie zu Hause in die Drahtbürste moderiert? Nicht, aber irgendwie Ihre Texte gesprochen?
Nein, sei es auf der Straße durch sehr flamboyante Kleidung, die die Blicke auf mich zieht. Oder dann, als ich eben noch nichts beherrscht habe als Aktmodell.
Also es gibt eine Menge Leute, die trauen sich auf die Bühne, die allermeisten scheitern da. Bei Ihnen ist es eine Erfolgsstory. Ich meine, Sie sind noch sehr, sehr jung und mittlerweile sehr, sehr bekannt.
Ja, in der Tat. Ich meine aber, obgleich es sehr rasant gegangen ist, dass es noch verhältnismäßig organisch gewachsen ist. Es ist nicht explodiert infolge eines viralen Videos.
Wie lange machen Sie das in dieser Art, wie Sie jetzt bekannt geworden sind?
Etwa 4-5 Jahre.
Und vorher?
Auch, nur hat es da niemand gesehen.
Gescheitert sind Sie an der Schauspielschule, habe ich gelesen. Da wollte man Sie nicht. Mit welcher Begründung hat man Sie abgelehnt?
Man sagte mir, ich sei ideal für den Stummfilm aufgrund dieser übertriebenen Gestik und dass es keinerlei Verbindung zwischen meinem Kopf und meinem Körper gebe. Etwas, was ich durchaus unterschreiben würde. Ich war nicht im geringsten imstande, eine andere Rolle als mich zu inkarnieren.
Bei Kabarett und Satire denken die meisten an Florian Schröder oder Dieter Nuhr natürlich auch. An Männer, die sich über Sozis, Konservative und den Klimawandel lustig machen. Sie sind zu allen und jedem böse. Fast alle Minderheiten bekommen ihr Fett weg. Warum hauen Sie so auf Minderheiten drauf?
Ach, zum einen ist das gar nicht der Fall. Ich hoffe, dass das sehr ausgeglichen ist. Also der Deutsche, der ja jetzt, ob der eine Minderheit ist, darüber kann man streiten, wird auch reichlich beglückt in meinem Programm, genauso wie der Österreicher. Und wenn es um Minderheiten geht, ist es meist unser Umgang mit ihnen. Sie müssen dann eigentlich eher die Statisten darstellen.
War das eigentlich schon immer so oder ist das eine Nische, die sich erst in letzter Zeit aufgetan hat, genauso auf der Bühne zu sein, wie Sie sind?
Das sollte eigentlich keine Nische sein. Mir kommt vor, ich zelebriere etwas, was ich mir allgemein von Kunst bei jedem wünschen würde.
Das müssen Sie erklären.
Naja, dass da jemand auf die Bühne geht und nicht, wie es eigentlich eher den Rechten ziemt, meint, mit der Stimme des Volkes zu sprechen, sich gleich macht mit dem Publikum und Kunst und Kultur zu etwas Alltäglichem macht, was eigentlich jedem gegeben sein könnte.
Haben Sie das Gefühl, missverstanden zu werden, zumindest gelegentlich?
Nein, da ich mich aber selbst nicht festschreibe, gibt es in dem Sinne kein Missverstehen, sondern nur sehr viele Interpretationen.
Die Kabarettistin und Autorin Lisa Eckert ist heute im HR1 Talk zu Gast. Lisa Eckert ist heute bei uns. Sie gehört mittlerweile zu den bekanntesten Kabarettistinnen in Deutschland. Frau Eckert, dürfte man sie eigentlich auch Comedian nennen oder läuft man da Gefahr, von ihnen zerlegt zu werden?
Die Menschen können mich nennen, wie sie wollen. Ich habe da keinerlei Präferenz. Ich lasse mich eher amüsieren von den verschiedenen Bezeichnungen, weil eigentlich möchte ja auch ich unterhalten werden.
Wenn Sie sich selber irgendwo einordnen müssten, in welche Ecke würden Sie sich stellen?
Das ist das Privileg des Erfolgs, dass ich das nicht mehr machen muss.
Wir haben eben schon über den Beginn Ihrer Karriere kurz gesprochen. Hatten Sie da Vorbilder?
Ach, nein, ich glaube, was einfach nur die Distanz zum Publikum betrifft, ist es natürlich der Falco. Immer die Vorstellung, wie er einst auf der Donauinsel die Arme ausbreiten zu können. Und es herrscht Stille. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Ich glaube, das wollte ich auch.
Donauinsel ist ein bekannter Ort in Wien, an dem er aufgetreten ist. Und es gibt da ein riesiges Open-Air-Konzert. Es gibt, glaube ich, auch eine Live-CD von Falco, ne? Wo er da aufgetreten ist. Gehört es bei Ihnen eigentlich dazu, dass Sie sich so gewählt kleiden und auch auffällig? Meistens tragen Sie, glaube ich, Versace.
Ja, das ist natürlich eine Verpflichtung als Künstler. Aber ich finde auch als Mensch einer Gesellschaft, wenn ich nach draußen trete, inkarniere ich eine Rolle und ich meine, dass das jeder tun sollte, um den anderen zu erfreuen.
Die Frage ist natürlich, warum Versace und nicht Armani oder Chanel?
Ach, das finde ich alles viel zu bieder. Versace hat mich mit der Medusa, mit ihrem Emblem immer schon berückt, spätestens seit der Interpretation von Freud, der dieses Starrwerden als natürlich was sonst als Erektion gedeutet hat.
Sowas muss man sich natürlich leisten können. Ne? Versace ist jetzt nicht irgendwas von der Stange, sondern das ist schon relativ teure Kleidung.
Sehr, aber ich empfände es als ungehörig, auf der Bühne zu verhehlen, wie viel Geld wir Kabarettisten verdienen.
Wie wichtig ist Schönheit und Eleganz?
Unfassbar wichtig, wie Versace selbst Dostojewski zitiert hat, Schönheit wird die Welt erretten.
Mir fällt im Moment keine andere Frau ein, die so extravagant auf die Bühne geht. Wie kam sie auf die Idee, dass Haare, Make-up, Kleidung, Text, aber auch ihre Gesten und die Sprache irgendwie eine Einheit bilden sollten?
Ach, ich meine, das ist das Minimum, was man auf einer Bühne leisten sollte. Das bin ich den Zuschauern doch schuldig, da nicht nur ausgefeilte Rhetorik, sondern auch Optik zu bieten.
Es ist natürlich schon auch ein bisschen, was zumindest das deutsche Kabarett angeht, ein Alleinstellungsmerkmal, weil was Sie als Minimum betrachten, scheint für die anderen nicht so eine große Relevanz zu haben.
Ja, aber ich finde es eigentlich schockierend, dass ich dazu interviewt werde und nicht die anderen, warum sie da so nachlässig sind.
Wichtiger Hinweis, können wir ja mal nachfragen bei Gelegenheit. Lisa Eckert ist heute mein Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Lisa Eckert ist heute bei uns. Mein Name ist Klaus Reichert. Herzlich willkommen zum HR1 Talk.
Dankeschön.
Unsere Gäste machen immer Vorschläge, was wir in dieser Sendung für Musik spielen sollen. Frau Eckert, hat sich den Song »Wo ist der Kaiser« von der Ersten Allgemeinen Verunsicherung gewünscht?
Ja, das frage ich mich jeden Morgen beim Aufstehen, wie jeder Österreicher vermutlich.
Außer der ERV gibt es noch andere Künstler aus Österreich, die Sie schätzen? Also Falco haben wir schon genannt.
Falco, was die Literatur betrifft, Elfriede Jelinek, das dürfte meine Triade der Kunst und des Humors sein.
Hier kommt die erste allgemeine Verunsicherung. Wo ist der Kaiser?
Drum singen heute noch alle vereint am Opernballe. Herr liebe Hof, wo ist der Kaiser? Popmusik, 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 nur mehr schräge Töne, kein Kein Sinn mehr für das Schöne.
Hier ist der H1 Talk, heute mit der Kabarettistin Lisa Eckert. Über Frau Eckert hat man in den letzten Wochen sehr viel in vielen Zeitungen lesen können. Und zwar ist Folgendes passiert. Lisa Eckert ist eines Morgens aufgewacht und in der Zeitung stand, Teile ihres Programms würden sich antisemitischer Vorurteile bedienen. Es geht bei dem ganzen Mediengeraune um Passagen aus einem Auftritt von vor 2 Jahren beim WDR. Das Programm hieß damals Die heilige Kuh hat BSE. Und Frau Eckert, Sie fragen in Ihrem Programm zum Beispiel, ob MeToo nicht antisemitisch sei, weil Polanski und Weinstein Juden sind. Am meisten enttäuscht, und ich zitiere Sie mal, bitte korrigieren Sie das, wenn es nicht stimmt, weil ich habe es, wie gesagt, aus der Zeitung abgeschrieben. Am meisten enttäuscht ist von den Juden, da haben wir immer gegen den Vorwurf gewettert.
Gegen den dummen Vorwurf.
Gegen den dummen Vorwurf gewettert, denen ginge es nur ums Geld. Und jetzt plötzlich kommt raus, denen geht es wirklich nicht ums Geld, denen geht es um die Weiber und deshalb brauchen sie das Geld. Das ist schon 2 Jahre alt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das 2 Jahre gedauert hat?
Das waren verschiedene Faktoren. Sicher auch die Fadäs der Quarantäne. Als irgendwann niemand mehr draußen spaziert ist, den man denunzieren konnte, hat man die Archive geöffnet, um zu schauen, was hat mich denn vielleicht noch gekränkt in den letzten Jahren.
Gut, erst die Kritik an Ihnen für diesen Auftritt. Dann gab es Aufregung um die Ein- und Ausladung zu einem Hamburger Literaturfestival. Über mangelnde Aufmerksamkeit können Sie sich nicht beschweren im Moment.
Ja, aber es ist doch eine sehr durchwachsene Aufmerksamkeit.
Fühlen Sie sich angegriffen oder freuen Sie sich über die Aufmerksamkeit?
Nein, also ich habe keinerlei perverse Freude an so etwas.
Würden Sie das heute noch mal so sagen?
Ich hätte es wahnsinnig gern gesagt vor ein paar Monaten, als ein paar sehr schwindlige Rowold-Autoren gegen die Biografie von Woody Allen gewettert haben. Da hätte ich sehr gern noch mal den Antisemitismusvorwurf hervorgebracht.
Die haben den Verlag damals aufgefordert, dieses Buch in Deutschland nicht erscheinen zu lassen.
Ja.
Wegen der Vorwürfe gegen Woody Allen.
Wegen der Vorwürfe unter völliger Missachtung der Unschuldsvermutung oder der Tatsache, dass niemand wirklich weiß, was da geschehen ist.
Was sagen Sie zu dem Vorwurf, Frau Eckert, dass Sie Klischees über Minderheiten nicht entlarven, sondern einfach nur aufzählen und vielleicht sogar darauf hoffen, dass man das missverstehen könnte?
Da hören die Menschen wirklich nicht hin. Mein Lieblingsbeispiel war das, was auch ein kleiner Skandal war, wegen der Schlitzaugen, als ich gegen den Rassismus gegen Asiaten angegangen bin am Anfang der Corona-Zeit und meinte, man solle nicht gegen die hetzen, es sei sowieso sinnlos. Man sieht ja überall nur mehr Schlitzaugen. Zum einen Asiaten und zum anderen die Menschen, die Asiaten mit verkniffenen Augen anschauen. Also beschämend offensichtlich, dass da gegen diesen Rassismus gesprochen wird, trotzdem die Skandalüberschrift Eckert sagt Schlitzaugen.
Das Ganze ist im Internet aufgepoppt. Das ist im Moment so ein bisschen der Resonanzraum, wo diese Dinge einfach immer wieder und immer wieder wiederholt werden und aufgegriffen werden, falsch zitiert werden. Sie sind nicht im Internet unterwegs. Es gibt keinen Twitter-Account, es gibt keinen Facebook-Account, es gibt nichts von Ihnen. Warum nicht?
Ja, weil ich im realen Leben Erfolg habe und das nicht nötig habe.
Schaden die Vorwürfe oder nutzen sie?
Sie schaden einer Gesprächskultur, sie schaden Satire, sie schaden der Kunst.
Was glauben Sie, warum kommen die Leute zu Ihren Auftritten?
Ich glaube, weil sie es leid sind, von der Bühne aus, und ich möchte gar nicht sagen, belehrt zu werden, sondern letztlich nicht von oben herab behandelt zu werden. Ich glaube, sie denken, sie haben Besseres verdient und das haben sie auch.
Wer sich eine eigene Meinung bilden will, geht am besten mal zu einem Auftritt von Frau Eckert oder liest ihr Buch. Es heißt O Mama und darüber sprechen wir in der nächsten Stunde hier in HR1. Mein heutiger Gast steht auf der Bühne, trägt selbstgeschriebene Texte vor, ist dabei sehr gut angezogen, hat eine gute Stimme und sieht einfach gut aus bei dem, was sie macht. Lisa Eckert ist heute bei uns. Es hat den Anschein, dass Sie bei Ihren Auftritten nichts dem Zufall überlassen, Frau Eckert. Wie gehen Sie damit um, wenn überraschend jemand reinruft?
Das kommt eigentlich selten vor. Wenn er das sehr hartnäckig macht, dann bitte ich ihn auf die Bühne. Und dann möge er für 30 Sekunden dieses Publikum unterhalten und dann wird das eigentlich von der Meute aussortiert sofort.
Mögen Sie eigentlich Überraschungen?
Nein, nicht sonderlich.
Ja, da haben wir ja genau das Richtige für Sie, nämlich wir haben jetzt eine Überraschung, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie die mögen werden. Schönen guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Einen wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Am H1-Telefon begrüße ich jetzt wen?
Sven Kemmler.
Sven Kemmler. Sven
genau. Kemmler. Ich melde mich direkt von der Apfelweinstraße.
Sven Kemmler und Lisa Eckert standen als Kabarettduo auf der Bühne mit dem Programm Die Nymphe und der finstere Förster. Wie kam es zu diesem Auftritt, Herr Kemmler?
Es war so, dass ich die Ehre hatte, Lisa in Wien zu laudieren. Und im Nachgespräch dazu haben wir den Beschluss gefasst, es wäre doch mal schön, das Thema Mann-Frau angemessen auf die Bühne zu bringen. jeweils mit jemandem, der sich wehren kann. Und so kam es zu diesem weltweit unterschätzten Werk.
Ab wann haben Sie gemerkt, dass Lisa Eckert mit dem, was sie tut, besonders ist? Ich meine, es ist ja so, dass sich in dem Fach doch auch einige probieren und viele scheitern. Ab wann haben Sie gemerkt, da steht eine steile Karriere an?
Dürfte sich um ein paar Sekunden gehandelt haben.
Und Sie haben damals laudatiert, das bedeutet, Sie haben Ihren Preis überreicht. Nur um das auch nochmal zu erklären, was es meinte.
Genau. Ja?
Der österreichische Kabarettpreis, was?
Ja.
Was schätzen Sie an dieser Eckert?
Ich will jetzt hier nicht die Sendung sprengen.
Vielleicht versuchen Sie eine Kurzfassung.
Das Rehrezept.
Unbedingt. Unbedingt. Sowieso die Kochkünste und herausragendste Eigenschaft, würde ich eine nennen, ist sicherlich Integrität.
Das Rehrezept, darüber werden wir nachher noch reden. Das spielt auch eine Rolle im Buch von Frau Eckert. Frau Eckert, wie ist es bei Ihnen? Können Sie mit Lob umgehen?
Tatsächlich schlechter als mit Tadel, weil das Lob dann immer sofort in mir bewirkt, dass ich Angst habe, die Menschen zu enttäuschen. Also ich glaube, es fällt mir leichter, bespuckt zu werden, als dass man mir die Füße leckt, wenngleich mir Letzteres natürlich lieber ist.
Herr Kemmler, wir danken Ihnen, dass wir Sie anrufen durften. Gibt es irgendwann mal wieder ein gemeinsames Projekt?
Das wird, glaube ich, dauern, bis dafür Zeit ist.
Ja, aber irgendwann, ich glaube, zum 10-Jahres-Jubiläum werden wir die Nymphe und der finstere Förster wieder spielen. Wo wollten wir spielen? Im Kolosseum, oder? In Rom, genau.
Genau, damals, wie viele Zuschauer waren damals da, als Sie das erste Mal gespielt haben?
Ja, schon 20.
Und dann im Rom wären es dann 20.000.
Ja, mindestens.
Absolut.
Herr Kemmler, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie irgendwann noch mal gemeinsam auf der Bühne stehen.
Das hoffe ich auch.
Ja,
oder guter Dinge.
Oder dass wir uns außerhalb eines Interviews hören. Ich dachte, das war jetzt auch die einzige Möglichkeit, mich mal zu erreichen.
Ja.
Also Herr Kemmler, ich danke Ihnen, dass wir Sie anrufen durften und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Gleichfalls.
Und Frau Eckert bleibt die nächste Stunde noch bei uns hier in HR1. Wir hören uns gleich nach den Nachrichten wieder und dann reden wir über das Buch von Lisa Eckert. O Mama heißt der Roman. Und ja, es geht um Omas und Mütter, aber auch um Dorfdeppen, Dorfmatratzen, Dorfschönheiten, Dorftrinker. Es ist ein tolles Buch. Wir machen Sie neugierig drauf in der nächsten Stunde. Und denken Sie dran, wenn Ihnen das gefällt, was Sie hier hören, Sie können die ganze Sendung als Podcast nachhören in der ARD Audiothek.
HR1 Talk.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen und hallo Lisa Eckert, schön, dass Sie bei uns sind, Frau Eckert.
Dankeschön.
O Mama heißt das Buch, das Lisa Eckert geschrieben hat, eine Geschichte, die in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs beginnt und dann die Nachkriegsgeschichte im Grunde bis heute auf eine ganz ungewöhnliche Art und Weise erzählt. Der Roman spielt in der Provinz, in der Steiermark und er ist voll mit Begriffen, die ganz wunderbar klingen, die man aber nicht sofort auf Anhieb erkennt hier, in Hessen zumindest nicht, wenn man hier aufgewachsen ist oder sonst irgendwo in Deutschland. Frau Eckert, was ist ein Popscherl?
Ein Popscherl?
Ja.
Das ist das Gesäß.
Und was ist das Zumpferl?
Das ist das Gemächt.
Es sind Begriffe, die relativ oft in Ihrem Buch vorkommen. Dann wird da gelegentlich gefladdert.
Gefladert.
Oder gefladert, sehen Sie, ich habe schon Probleme, es auszusprechen. Also gefladert, genau.
Gefladert, ja, gestohlen.
Was ist ein alter Lotter?
Ein alter Haberer.
Gut, was bedeutet ein alter Haberer? Gut, und was ist ein Haberer?
Ein alter Mann.
Okay, gut, dann gibt es einen Begriff, den habe ich, als ich mal in Ischgl war, stand er an der Tür von irgendeiner Kneipe, gamsig.
Gamsig, ja. Gamsig ist rollig, meist für Damen.
Ja?
Ja.
Okay, und was ist ein Wurzel?
Ein Wurzel. Ein dicker Wurzel wahrscheinlich.
Sie verstehen nicht, wenn ich Österreichisch spreche.
Ja, das ist... ein dicker Wurzel, das ist wie hat man so schön gesagt, untersetzte Person.
Aha, aber man sagt auch schon dann zu dem Tier Wurzel oder heißt das dann einfach Wutz oder Schwein oder?
Das haben wir weniger oder vielleicht nicht in der Steiermark.
Also wir müssen uns irgendwie in Erinnerung behalten, dass Wurzel eine dicke Person meint. Lisa Eckert ist heute zu Gast im HR1 Talk. Schön, dass Sie bei uns sind.
Dankeschön.
O Mama heißt der Roman von meinem heutigen Gast, von Lisa Eckert. Es gibt ganze Kapitel, die Typen gewidmet sind, die es wahrscheinlich in vielen Dörfern gibt, nicht nur in der Steiermark in Österreich. Frau Eckert, warum braucht zum Beispiel jedes Dorf einen Dorfdeppen?
Damit das nicht überhand nimmt und jeder zum Dorfdepp wird. Das ist ja das, was sowieso immer passiert, wenn eine Instanz wie Gott oder der Kaiser wegfällt, dass sich jeder als Gott und Kaiser wähnt und dementsprechend dann auch als Depp.
Dann natürlich gibt es noch den Dorfschönling. Was ist das für einer?
Ja, das ist einer, der sich seiner Schönheit sehr wohl bewusst ist und auch tatsächlich Erfolg bei Frauen hat, im Gegensatz zum Vorstadt Casanova, der sich da ein bisschen mehr anstrengen muss.
Dann gibt's die Dorfmatratze?
Ja, das spricht für sich. Okay, eine sehr emanzipierte, eigentlich feministische Person mit eigenem sexuellen Begehren.
Und diese Typen haben Sie in Ihrem Buch extra in eigene Kapitel geschrieben. Warum?
Weil es mir zuwider war, eigentlich Individuen auszuarbeiten, sondern eher Prototypen, Rollen aufzuschreiben.
Und dann gibt es natürlich die Hauptfigur in dem Buch, das ist Oma Helga. Was hat denn Ihre eigene Oma zu Oma Helga gesagt, als sie über sie gelesen hat? Weil es ist natürlich ein Roman, aber wie dem so ist, oder es ist oft so, dass ja Leuten, die Romane schreiben, trotzdem immer wieder die Frage gestellt bekommen, hat das in ihrem Leben auch stattgefunden? Ist die Oma Helga ihre richtige Oma?
Ja.
Ist es in Ihrem Fall?
Das weiß sie selbst nicht so genau. Sie hat mich gefragt, war ich wirklich so? Nicht negativ, sondern nur zu fragen, ob ich da etwa mehr wüsste, als das, an was sie sich erinnern kann.
So richtig sympathisch ist in dem Buch eigentlich niemand. Woher kommt diese negative Sicht auf die Welt?
Die Figuren sind vielleicht nicht sympathisch, aber das Buch selbst und die Sprache, die eigentlich der Protagonist ist, ist sehr heiter.
Mir ging es so, dass ich sie immer habe sprechen gehört, als ich es gelesen habe. Ne? Also nicht nur wegen der österreichischen Begriffe, sondern auch so die Art, sie oder Sie haben, zumindest ist Ihnen das gelungen, wenn Sie es wirklich bewusst gemacht haben, tatsächlich so geschrieben, wie Sie auch sprechen.
Das haben mir schon einige kundgetan, dass Sie das schon als eine Art Tinnitus empfinden. Im fortgeschrittenen Stadium hören Sie jeden Text, den Sie lesen, mit meiner Stimme.
Das heißt, wenn man das Buch gelesen hat, dann passiert genau das am Ende, dass man Sie nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Wir haben drei Bücher von Frau Eckert hier und die können Sie jetzt gewinnen. Vorausgesetzt, Sie können uns sagen, was ein dicker Wutzel ist. Ne? Also, auch dieser Begriff kommt in Omama relativ oft vor. studiomail@hr1.de 0800 155 4x1. Was ist ein Wutzel? Frau Eckert, wir spielen jetzt einen weiteren Musikwunsch für Sie. Mhm. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte von Franz Gall. Schön. Warum diesen Song?
Das erscheint mir als eine sehr auch unbeschwerte Zeit, lange vor MeToo, als diese kleine unbedarfte France Gall da sich ihren Mann zusammenbaut, fast auf eine Frankenstein-artige Art. Und das hat mir sehr zugesagt, dieses Selbstbewusstsein.
Ich hätte erwartet, dass Sie was von Cher sich wünschen. Die kommt nämlich im Buch vor.
Ja, in der Tat. Aber die fasziniert mich weitaus mehr als Person, als Sängerin.
Also, hier kommt France Gall, ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte. Jeder unserer Gäste bekommt an einer Stelle in der Sendung die gleichen Fragen gestellt wie alle anderen Gäste, die jemals hier in der Sendung zu Gast waren. Lisa Eckert ist heute bei uns. Frau Eckert, wann haben Sie das letzte Mal einen Fragebogen ausgefüllt?
Beim Asylantrag für Deutschland.
Okay, also dann habe ich jetzt ein paar Fragen, die sicher nicht da drin gestanden haben. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Ich weiß nicht mal, was ein Pfund ist. Sind das 250 Gramm?
Ein halbes Pfund sind ein halbes Kilo, nicht. Oder? Na, da sehen Sie mal, da stellen Sie mal.
Nein, ein Pfund ist kein Kilo.
Ein Pfund, nein, ein Pfund ist ein halbes Kilo.
Eben,
genau.
Deswegen 250
ein halbes Pfund
Gramm.
Sind 250 Gramm.
Ich wollte
mein
nur
Gott.
Sicher gehen.
Ja, nein, auf jeden Fall. Ich lese die Frage, ich weiß nicht, zum 100. Mal vor, aber habe mir noch selber keine Gedanken darum gemacht.
Ich würde sagen, die teure Sommerbutter, die sich meine Großmutter nicht gönnt, kostet wahrscheinlich schon 1,19 Euro.
Meine schönste Reise war?
Meine schönste Reise war nach Paris.
Stolz bin ich darauf?
Stolz empfinde ich tatsächlich nicht.
Mein Lieblingsessen ist?
Fleisch, das noch sehr an das lebende Tier erinnert.
Ich hasse es, wenn?
Nein, wirklich nichts darf sich rühmen, von mir gehasst zu werden.
Glück bedeutet für mich?
Ruhe.
Ich höre im Radio gerne?
Ich höre kein Radio.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Dass den Menschen so viel Macht zugestanden wird.
Bereut habe ich?
Nur das, was ich nicht getan habe.
Unterschätzt wird an mir?
Meine Philanthropie.
Peinlich war mir zuletzt?
Was war mir denn zuletzt? Also mir sind an einem Tag ein Dutzend Dinge peinlich.
Der Glaube?
Den habe ich lang unterschätzt.
Ich habe Angst vor?
Ich habe Angst vor dem Tod.
Treue?
Ist unerlässlich für den Betrug.
Mein Lieblingsfilm?
Mein Lieblingsfilm, das fünfte Element.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei?
Meiner Mutter.
Ich wäre gerne?
Jünger, um noch länger zu leben.
Ich hätte fast gesagt, noch jünger.
Noch jünger. Nein, das sagte ich als Problem
unserer Zeit. Dabei werden Sie heute ein Jahr älter.
Dass ich als jung gelte.
Weil Sie, wie alt, darf man das fragen, wie alt werden Sie heute?
28.
Und es ist tatsächlich so, dass Sie heute Geburtstag haben.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Feiern Sie noch woanders außer bei uns?
Ja, in der Bar Jeder Vernunft und im Tipi am Kanzleramt. Ich habe zwei Auftritte.
Lisa Eckert ist heute zu Gast im HRMs Talk. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, dann können Sie das Ganze auch nochmal als Podcast nachhören. Sie finden uns unter www.hr1.de.
HR1 Talk.
Lisa Eckert gehört zu den bekanntesten Kabarettistinnen in Deutschland und sie hat ein Buch geschrieben. Es heißt Oh Mama. Frau Eckert, lieber Bücher schreiben oder lieber auf der Bühne stehen?
Lieber Bücher schreiben. Ich möchte mein Publikum aber nicht vor den Kopf stoßen. Ich liebe es, wenn ich oben bin, genauso.
Aber Sie wollen nicht unendlich lange auf der Bühne stehen. Ich meine, für die meisten Künstler, die können sich nicht vorstellen, irgendwann mal nicht mehr auf der Bühne zu stehen. Sie haben das genau geplant.
Ja.
Wie lange werden Sie das noch machen?
Etwa 5, 6 Jahre. Ich bin eben auch immer sehr freizügig angezogen auf der Bühne und irgendwann wird das ungustiös. Jetzt bin ich knusprig, jetzt geht das. Aber auf die Kleidung werde ich nicht verzichten wollen.
Warum dieser Plan? Warum nicht endlich? Also jetzt außer, dass man irgendwie sagt, okay, mit der knappen Kleidung, man könnte ja ein bisschen mehr anziehen auf der Bühne. Ich meine, das wäre ja auch eine Möglichkeit und könnte dann...
Nicht für mich.
Okay, aber Sie haben wirklich das genau geplant, weil auch, das habe ich irgendwo auch gelesen, hat mir sehr gut gefallen, als Autor, wenn man Bücher schreibt, kann man von zu Hause aus arbeiten. Ne? Und ja. Die Leute, die es lesen können, auch zu Hause bleiben. Das ist ja dann auch etwas...
Exakt, ja, das ist eigentlich die beste aller Welten für alle beide. Und ich muss nicht länger in den Zügen herumtingeln, was einen immer sehr unangenehm erdet zwischen den Auftritten.
Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch. Leonard Cohen haben Sie sich gewünscht. Wir haben Suzanne ausgesucht.
Ja, ist schön. Es ist nicht das, was ich immer in Dauerschleife höre, aber es ist gut, das auch mal durchzuwechseln.
Leonard Cohen macht gefühlvolle Songs. Wenn man sie auf der Bühne sieht, dann könnte man eher den Eindruck gewinnen, dass sie Rammstein hören oder sowas.
Das auch. Habe ich zuletzt gesehen in St. Petersburg live. Ich bin extra wegen Rammstein hingeflogen.
Also, wir bleiben aber bei Leonard Cohen heute am Sonntagmorgen. Lisa Eckert, wir haben vorhin schon kurz von der Bühnenfigur gesprochen. Ich habe es angesprochen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich so zu inszenieren? Passt auch ganz gut zu Rammstein, weil Rammstein ist ja so diese Wagner, wie sagt man, wagnerianerische, Wagner-Inszenierung, ein bisschen daran angelehnt. Ne? Es ist bei Ihnen nicht klar, aber es ist auch eine Inszenierung.
Ja, aber die authentischste, die ich mir vorstellen könnte. Also wenn das Menschen dadurch leichter fällt, leichter verdaulich ist, mir eine Kunstfigur zu attestieren, dann mögen sie das gerne tun. Aber unter uns, es ist keine.
Ja, ja. Ich glaube Ihnen kein Wort. Aber egal, wir spielen Leonard Cohen für Sie. Hier kommt Suzanne.
And you want to travel with her. And you want to travel blind. And you know that she will trust you. For you've touched her perfect body with your mind.
Die Eskimos besitzen nicht 40 verschiedene Wörter für Schnee, aber die Österreicher 40 fürs Brunzen. So steht es im Buch von Lisa Eckert. Das Buch heißt Oh Mama. Frau Eckert, mit Ihnen als Autorin habe ich keine Probleme, über Brunzen zu reden.
Sehr schön.
Wenn wir uns woanders begegnet wären, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht.
Ja, wobei als Österreicher, wir sind ja bekannt für unser Fäkalschimpfen. Also das ist ja fast schon eine Kunstform für sich.
Warum ist das in der Kunst grundsätzlich erlaubt, über sowas zu reden? Also alle möglichen Derbheiten und im richtigen Leben eher unangebracht?
Ach, weil das richtige Leben viel zu vulgär dafür ist. Also ich meine, dass unter der Gürtellinie das Tiefe, das Abgründige eben auch immer das Tiefgründige ist. Das liegt sehr nah beieinander.
Sind Sie eigentlich ein ängstlicher Mensch?
Ich würde doch schon sagen, ja, also man wird im Alter zunehmend ängstlich.
Haben Sie ein Problem mit dem Alter? Ich meine, Sie haben das jetzt schon mehrfach angesprochen.
Nicht in diesem weibischen Sinne, dass ich Angst vor Falten hätte. Ich habe einfach unfassbare Angst vor dem Tod. Und ich zähle jedes Jahr nach, wie viele Weihnachten und Sommer mir noch bleiben.
Ein Hamburger Literaturfestival hat Sie ausgeladen aus Angst. Linke Krawallmacher könnten die Veranstaltung stören. Auch wollten Autoren aus dem linken Milieu nicht mit Ihnen auf einer Bühne stehen. Wie gehen Sie denn mit dieser Ablehnung um?
Naja, also deren Linksein müssten Sie mir erst noch erklären. Das sind auch selbsternannte Linke, die das nicht ganz so verdienen. Ja, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Wenn mir eine Person so verhasst wäre, dann würde ich, also jetzt, wenn man von diesem Autor spricht, würde ich alles daran setzen, um mit dem auf einer Bühne zu sein und ihn in Grund und Boden zu lesen. Warum er sich das Vergnügen entgehen lässt, ist mir schleierhaft.
Lisa Eckert ist heute mein Gast im HR1 Talk. Omama heißt der Roman von Lisa Eckert. Wenn Sie die Sendungen von Dieter Nuhr kennen oder die Anstalt im ZDF oder die Sendungen von Sebastian Puffpaff, dann kennen Sie auch Lisa Eckert. Maulheldin in Versace, eine Frau geht über Leichen, Maulhure in Versace, solche Überschriften liest man über sie in den Zeitungen. Ihr extravagantes Auftreten wird immer mal wieder zum Thema gemacht. Frau Eckert, war das von Anfang an so oder haben Sie irgendwann entschieden, im Fernsehen auf der Bühne sollte man gut angezogen sein?
Der Meinung war ich schon immer. Es wurde flamboyanter, weil ich den Menschen nicht beides gleichzeitig zumuten wollte. Eine flamboyante Sprache und die Optik. Ich wusste, da muss ich ein bisschen sie langsam erst heranführen.
Man hat den Eindruck, die Zeit der wirklich edlen Klamotten ist bei uns vorbei. Also mal abgesehen jetzt von Ihnen im Fernsehen. Ja. Die meisten versuchen möglichst lässig zu sein. Neigen Sie eigentlich auch zur Verschluffung, also wenn keiner guckt?
Nein, eigentlich nicht. Ich versuche, wenn ich nicht gut angezogen bin, nackt zu sein, was nicht minder ästhetisch ist, aber die Jogginghose ist es nie.
Tragen Sie niemals Jogginghosen?
Nein.
Auch nicht morgens beim Frühstück?
Nein, da erst recht nicht.
Sie sind schlau und schön. Wenn Sie sich entscheiden müssten, welche dieser Eigenschaften würden Sie wählen?
Ich hänge sehr dem griechischen Ideal an, nachdem das überhaupt nicht trennbar ist.
Lieben Eltern schöne Kinder mehr?
Da ich Einzelkind bin, musste ich meine Eltern zum Glück nie vor diese Wahl stellen.
Oma Helga in ihrem Buch hat eine schöne Schwester und ich habe den Eindruck, die wird von den Eltern bevorzugt.
Ja, da könnte man aber auch streiten, ist es aufgrund ihrer Schönheit oder aufgrund ihrer Lernschwäche?
Das Buch heißt Omama. Was unterscheidet Mütter von Großmüttern, abgesehen vom Kinderkriegen jetzt?
Das hat ja Otto Weininger hat über die unethische Mutterliebe geschrieben, die ihr Kind liebt, komme, was da wolle. Und ich meine, dass die Großmutterliebe das noch einen Tick weiter dreht. Also die Mutter liebt einen, egal was man tut, und die Großmutter liebt einen, egal wer man ist.
Im Buch mästet die Großmutter die Enkelin. War das im richtigen Leben bei Ihnen auch so?
Ja, das durchaus. Aber ich glaube, das ist keine Besonderheit. Das hat jeder Enkel so erfahren, nehme ich an.
Das hat natürlich nicht funktioniert bei Ihnen.
Ich wurde früh genug entfernt, bevor es so angesetzt hat, dass es irreversibel ist.
Schokoladenkuchen, über den wird in dem Buch geschrieben und auch über, und wir haben es eben schon angedeutet, das Kitz Gottes. Mhm. Was ist das Kitz Gottes?
Das Kitz Gottes ist ein Rezept, das meine Großmutter eigentlich nur an Weihnachten und Neujahr zubereitet und ich jetzt heute leider 28 Jahre dahinter bin, dieses Originalrezept zu erlangen und sie erfindet immer wieder neue Finden, um es mir nicht preiszugeben.
Warum macht sie das? Also in dem Buch ist es ja auch Thema, dass dieses Rezept streng geheim gehalten wird.
Wahrscheinlich der Grund, weswegen alle älteren Menschen ihre Geheimnisse, also ihre geheimen Rezepte da nicht preisgeben wollen, weil die meist der Grund sind, warum man sie besuchen kommt.
Jetzt gibt es natürlich in dem Buch ein Rezept, hinten steht es drin. Was ist denn das für ein Rezept, wenn es nicht das Rezept ihrer Oma ist?
Ja, eben, was ich in 28 Jahren harter Arbeit versucht habe, mir so zusammenzuschustern, dass es dem so nahe wie möglich kommt.
Am Ende der Sendung bekommen wir hier in HR1 von unseren Gästen immer eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen, Frau Eckert?
Heiterkeit. Man möge alles, was man braucht, im Zarathustra nachlesen. 5 Zeilen am Morgen, das ist besser als jede Gymnastikübung.
Omama heißt der Roman von Lisa Eckert. Sie sollten ihn lesen. Es ist ein sehr gutes Buch. Frau Eckert, danke, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön.
Und Ihnen zu Hause danke ich für Ihre Zeit. Einen schönen Tag noch.
HR1, genau meins.